2. Petrus, Kapitel 3, Abvers 15.
Wir sind nun unmittelbar vor dem Ende der Betrachtung des 2. Petrusbriefes und ich glaube, dass wir erkennen sollen, dass es die Absicht des Geistes Gottes ist, uns immer tiefer ins Wort hineinzuführen. Es ist nicht so, dass wir dann, wenn wir meinen, wir hätten keine große Erkenntnis um das Wort, vielleicht uns dann nicht genügend mit dem Wort beschäftigen sollten. Doch, auch wenn wir es nicht bis in die Tiefen erfassen, eines möchte ich sagen, bei vielen hat es im Glaubensleben einen Punkt, einen gewissen Zeitpunkt gegeben, plötzlich tat sich das Wort des Herrn auf und man konnte das eine oder andere plötzlich in die Tiefe hineingehend erfassen und verstehen, ohne dass man etwas von sich aus hinzugetan hat. Die das alle schon erlebt haben, werden das hier bestätigen können. Und so ist unser ganzes Leben und der Umgang mit dem Worte Gottes eine Zubereitung auf das tiefe Erfassen unter der Führung und Leitung des Heiligen Geistes. Es gibt auch Gläubige, die erfassen es nie hier im Fleische. Aber dafür ist das alles ein Vorlauf auf die kommenden Geschehnisse, wenn wir einst beim Herrn sind, dass wir es dann zu erfassen vermögen. Aber wir haben in keiner Weise das Lesen des Wortes, ob uns nun der Geist Gottes in die Tiefe führt oder nicht, etwa ein umsonst. In jedem Fall ist es verbunden mit der Fülle der Segnungen Gottes. Auch wenn diese Segnungen hier auf dieser Erde noch nicht offenbar werden sollten. Der Geist Gottes führt uns in sein Wort. Eine andere Frage ist, wie weit öffnen wir uns dem Geiste Gottes durch Gehorsam und Hinwendung? Ich möchte noch sagen, noch weiter. Wie tief kämpfen wir in unserer Seele um das Erfassen des Wortes Gottes? Dass wir gleichsam im ringenden Kampf sind, dass der Geist Gottes uns hineinführt in sein Wort und wir beständig in diesem Wort gefunden werden. Dieses hineingeführt werden in sein Wort ist verbunden mit Übungen der Zucht des Wortes und des Geistes, aber auch mit Prüfungen Gottes. Und wenn wir jetzt leidensscheu sind, und der Geist Gottes will ja, dass alle Dinge zum Besten mitwirken, dann wird es offenbar, dass er uns nur dann in seinem Wort segnen kann, wenn wir ein tiefes Ja auch zu allen seinen Führungen haben. Und wenn wir in einer einzigen Führung kein Ja haben, kann Gott uns in seinem Wort nicht hineinführen, wie er will. Ist ganz klar. Wir stehen ja irgendwie in seinen Führungen quer. Der Jesus will also verbinden, wenn er uns schon in seinem Wort hineinführt und segnet, dass wir gleichsam auch ein tiefes Ja haben zu allen seinen Führungen, auch zu den Mitteilungen seines Wortes, auch dann, wenn wir sie nicht verstanden haben. Es ist ein bezeichnendes Thema, wenn wir so umherkommen und haben immer wieder Auseinandersetzungen mit Mitteilungen des Wortes Gottes, dass man uns erzählen will, das hätte heute keine Bedeutung mehr. Es ist eine sehr fragwürdige Sache. Immer wieder ist das Kopftuch, das man uns erläutern will, dass es keine Bedeutung habe. Natürlich gibt es eine Freiheit in Christus, aber die Freiheit wird niemals so verstanden, dass wir uns entgegengesetzt, ich meine hier nicht die Brüder mit dem Kopftuch, dass wir uns entgegengesetzt dem Worte Gottes benehmen könnten. Das gibt es nie, das möchte ich nur sagen. Nun, jetzt zu dieser Mitteilung, wie wir es gerade gehört haben, dass wir erachten sollen die Langmut unseres Herrn für Errettung. Wir haben den gleichen Aspekt der Mitteilung, jener Langmut in Vers 9. Da hatten wir gelesen, dass der Herr die Verheißung nicht verzieht, wie etliches für einen Verzug achten, sondern er, der Herr Jesus, ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass irgendjemand verloren gehe. Wir sollen zur Buße kommen. Das ist ein herrliches Wort, möchte ich schon sagen. Wir sollen alle zur Buße kommen. Wenn es heißt alle, da sind auch die Gläubigen eingeschlossen. Ich möchte sogar sagen, wenn Gottes Wort sagt, zuerst den Juden als auch den Griechen, dann möchte ich hier voranstellen, zuerst den Gläubigen und dann den Ungläubigen. Das ist ganz klar, weil die Gläubigen einen größeren, vorgezogenen Bezug haben zu Christus. Deshalb bedürfen die viel mehr Buße noch als die Ungläubigen. Die Ungläubigen sollen Buße tun, damit sie in die Gemeinschaft mit Jesus kommen. Und die Gläubigen sollen Buße tun, damit sie die in Christo empfangenen Reichtümer auch wirklich sich bewusst sind und dass sie sie wirklich einnehmen. Wie einstmals das Volk, das irdische Volk Israel, das Volk Gottes und das Land, das ihnen verheißen war, einnehmen mussten, anfänglich durch Mose. Mose durfte das Land nicht betreten. Wir kennen die Zusammenhänge. Und dann unter Josua. Nun, Gott ist langmütig. Es ist ein bedenklicher Akt, auch unter den Christen, dass sie meinen, sie könnten ihr Leben nach ihrem eigenen Dafürhalten ausrichten, nur deshalb, weil Gott langmütig ist. Es ist der Akt der Gnade Gottes, dass er nicht auf jede Widerspenstigkeit Gericht folgen lässt, einfach deshalb, weil uns in Christo Jesu Gnade verheißen ist. Diese Gnade kann nur dann wirksam werden, wenn das Gericht mal auf die Seite gestellt ist. Aber nicht auf ewig, umso härter wird das Gericht einsetzen für die, die dem Evangelium nicht geglaubt haben, dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Von dieser Langmut und der damit durch unseren Herrn Jesus Christus verbundenen Errettung wird nun Bezug genommen auf den geliebten Bruder Paulus. Es klingt irgendwie imposant, wenn wir das lesen, nicht? Wir sehen auf der einen Seite, dass der Paulus im Galaterbrief diesen Petrus bis ins Angesicht widerstand. Wir kennen die Begebenheit, nicht wahr? Weil er dem Urteil verfallen war. Da gab es eine harte Auseinandersetzung, aber in einem sehen wir so ganz hell herausleuchten die Bruderliebe. Wisst ihr, die ist in der ganzen harten Auseinandersetzung in keiner Weise zu Bruch gegangen. Die erstrahlt hier ganz köstlich, ganz wunderbar. Und zwar in der Weise, dass wir hier lesen, wie unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Diesem Apostel Paulus ist also schon sicher sehr, sehr viel Weisheit gegeben gewesen. Und ich habe schon in stillen Stunden im Umgang mit dem Wort Gottes den Wunsch gehabt, jetzt müsstest du eigentlich den Apostel Paulus mal da haben, um diese Probleme, die ich so habe, einfach mal durchzusprechen. Nicht wahr? Das ist mir schon oft ein tiefes Anliegen gewesen, denn ich frage mich oft, wen soll ich nun fragen? Nicht wahr? Ich möchte eigentlich sagen, man wird an Menschen so schnell irre. Und wenn es dann Fragen sind, die das Wort Gottes nicht in der Direktmitteilung uns hinterlassen hat, sondern nur aus den tieferen Zusammenhängen der Gesamtheit der Heiligen Schrift erkennbar ist, und mein persönliches Erkennen doch nur ein winziges, kleines Atomteilchen ausmacht, dann brauchen wir einfach mal einen geliebten Bruder Paulus. Und wenn der auch nicht da ist, nun ja, wir müssen eben dann den Herrn fragen, der ja für alles zuständig ist. Aber wir wissen, dass wir alle hier Kinder Gottes sind. Und doch ist das Erkennen seines Wortes und der Umgang der Gemeinschaft mit Jesus noch so begrenzt, obwohl wir doch feststellen, Wir haben diesen Herrn Jesus in unseren Herzen, soweit wir Vergebung der Sünden empfangen haben, und gehen nun den Weg des Glaubens und der Hinwendung, der Hingabe zu Jesus. Und dennoch müssen wir feststellen, dass so vieles mangelt. Ist in Jesus Mangel? Nein, Gottes Wort sagt, in ihm ist die ganze Fülle. Wie kann dann Mangel sein? Wir sehen einfach, dass obgleich in ihm die Fülle ist, wir doch sehr mangelhafte Gestalten sind, deshalb, weil wir noch im Fleische sind. Deshalb ist auch unser gewaltiges Sehnen, herauszukommen aus diesem Fleische. Ich habe Sehnsucht, sagt Paulus. Er hatte ein Sehnen, beim Herrn zu sein, heraus, ausheimisch aus diesem Leibe, in dem sowieso nichts zu gewinnen ist. Aber dieser Leib ist gefährlich, wenn wir ihn nicht gänzlich heiligen lassen durch die Gegenwart Jesu in uns, weil dieses Fleisch absolut sündlich ist. Und das ist eben das Bedenkliche und das Bedauerliche, dass wir als Kinder des Lichts nicht genügend Umgang mit dem Herrn Jesus und mit seinem Worte pflegen, weil wir zu schnell und zu eng mit dem Leibe des Fleisches verbunden sind, um durch die List des Feindes durchs Fleisch überführt zu werden in falsche Gedankengänge, die wir dann meinen, göttlich zu erkennen, und werden dadurch verführt. Nun, und dadurch ist so viel Schwachheit. Nun, diesen Paulus war also schon allerhand an Weisheit gegeben. Die Weisheit ist nun so eine Sache. Es steht ja geschrieben, wie wir zu ihr kommen. Das ist ein Rezept da im Neuen Testament. Wem Weisheit mangelt, der soll bitten. Nun, ich weiß nicht, ob wir diese Angelegenheit schon so ernst genommen haben. Wir sollen bitten, dass uns Weisheit zuteil wird. Wir haben festgestellt, dass wir alle so schwach sind, also haben wir alle zu wenig gebetet. Das ist die nächste Abfolge von diesem Exempel. Wir haben zu wenig gebetet, Geschwister, und diese Tatsache, dass wir nicht mehr Weisheit durch den Geist Gottes beziehen, ist eigentlich eine Tatsache dafür, dass wir noch zu wenig, nicht tief genug gegründet in seinem Worte sind. Noch nicht die genügende Tiefe mit Jesus Christus haben im Umgang, auch in den kleinen Dingen. Wir Menschen, das Fleisch ist gern geneigt, große Dinge zu erleben, auch für Jesus, wisst ihr? Da wollen wir immer große Sachen erleben, möglichst in vielen Sprachen reden, das ist ja heute modern. Aber wir begnügen uns nicht mit dem, was vorhanden ist, was Gott gegeben hat. Das ist ein Problem unserer heutigen Zeit. Wisst ihr, die heutige Zeit erkennen wir an der Armut. Das haben wir einmal in der Kunst. Und zwar, ich erfreue mich rein von der menschlichen Seite der Kunstmaler. Ich sage es gleich, wie es ist. Und einer, der mich schon als Kind fasziniert hat, das war Ludwig Richter. Und wenn ich solch ein Bild habe, wo der kleine Spitz drauf ist, und die Kinder mit den Äpfeln da kann ich also wirklich eine Stunde, zwei zugucken, ohne dass mich jemand stören darf. Ich versenke mich hinein in dieses Bild und erfreue mich daran, wie der das fertig gebracht hat, Leben hineinzubringen, wisst ihr, in dieses tote Strichwerk. Ludwig Richter. Nun, heute haben wir keine solchen Leute mehr. Das sind menschliche Gaben. Wir haben aber den Ausdruck absoluter Verarmung. Nun, wenn es noch arm wäre, da ging es noch. Nicht wahr? Aber ich glaube, wir sind schon einen Schritt weiter. Wir sind auf dem Weg der Verblödung. Und zwar deshalb, weil die Leute heute arm sind und meinen, sie wären reich. Und das ist in das geistliche Gebiet eingezogen und damit stehen wir in Laodicea. So stehen die Gemeinden heute vor dem Herrn. Und so stehen Einzelne vor dem Herrn. Sie wissen nicht, dass sie arm und nackt und los und blind sind. Der Herr möchte uns reich machen in ihm. Und nicht in irgendwelchen Gedankenvorstellungen groß erscheinen zu wollen. Wir wissen ganz genau, wo diese Richtung herkommt. Sie kommt aus der Gräuel der Zauberei. Das lesen wir in Apostelgeschichte 8, Vers 9. Dass Zauberei groß macht und die Großmannssucht auch in geistlichen Dingen ihren Ursprung in der Sünde hat, durch die Verführung des Feindes. Nun, wir wollen hier weitergehen. Wir bitten den Herrn, dass er uns Weisheit gebe. Bittet, wem Weisheit mangelt. Wenn wir also nicht in dieser gottgemäßen Weisheit gefunden werden, ist offenbar, entweder haben wir nicht gebetet. Das ist das Erstnächstliegende. Wenn wir nicht gebetet haben, stehen wir außerhalb der Segnungen Gottes. Also, unser persönliches Leben muss stärker und inniger ausgerichtet werden durch den Aspekt der Gemeinschaft mit Jesus, gefunden im Gebet. Geschwister, das fängt nicht erst an, wenn wir nicht mehr beten, wie der Herr es will, sondern wenn wir uns prüfen in seinem Lichte und wir erkennen, was erkennen wir, dass mich's nicht mehr ins Gebet zieht, wenn dieser Zug, wenn dieses herzliche Verlangen, auf die Knie zu gehen vor meinem Herrn, plötzlich nicht mehr da ist. Da ist höchste Alarmstufe. Das müssen wir erkennen. Müssen wir uns überführen lassen durch den Geist Gottes, dass wir hingelangen zu diesem Wuchse. Wenn es nicht mehr wächst, da gehen wir ein. Nicht wahr? Das ist nicht nur beim Kaktus so. Das ist auch im Glaubensleben so. Wir sollten Acht haben, dass wir nicht in einen Stillstand geraten. Was nützt mich die Uhr, die nicht mehr geht? Die ist stillgestellt. Die hat zwar ein wunderbares Zifferblatt, aber das nützt mich nichts, wenn sie nicht geht. So sind auch Gläubige, die in den Stillstand geraten sind, die scheinen nach außen immer noch schön mit ihrem Zifferblatt, nicht wahr? Aber das alles ist für Gott wertlos, wenn wir nicht für ihn Frucht bringen. Wir sind von Gott her zur Frucht gesetzt. Nun, diese Weisheit des Apostel Paulus wird hier gerühmt, aber nicht in einer negativen Art. Und es muss geradezu in die damalige Zeit schon so wunderbar hineingepasst haben, dass es der Apostel Petrus für rechtens hielt, solche Erwähnung hier, noch bevor er seinen zweiten Brief schloss, noch einzubauen. Es war, hat noch so einen kleinen Wink mit hineingelegt. Und zwar, wie auch in allen seinen Briefen, wenn er in denselben von diesen Dingen redet, von welchen Dingen denn? Von den Dingen der Weisheit, die ihm eigen waren. Nun, jetzt kommen wir zu diesem Problem unserer heutigen Zeit, von denen etliche schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Hier haben wir den Zustand des Liberalismus und der Faulheit, der Trägheit und der Gottwidersetzlichkeit gegen seine Anordnungen und damit der Gottesferne. Wir fassen alles zusammen im Liberalismus. Jede Trägheit ist Liberalismus. Denn Trägheit heißt Faulheit. Der Faule hat keine Verheißung im Reiche Gottes, weil er stinkig ist. Der Jesus möchte uns zur Frucht setzen und da ist Bewegung. Wo Frucht ist, ist Bewegung. Wasser aus unserem Leibe sollen Ströme lebendigen Wassers hervorkommen, da ist Bewegung. Wenn Wachstum ist, ist Bewegung. Das Zeichen des Wachstums ist, wenn man sich wieder mal misst, dass man gewachsen ist. Nicht wahr? Das war in der Schule so, wir wurden so von Zeit zu Zeit kam der Schularzt und da wurden wir gemessen, wie viel wir gewachsen waren. Für ein Gotteskind gibt's keinen Stillstand, vielleicht für unser irdisches Leben, es ist klar. Aber das ist kein Stillstand, wenn wir in unserem fleischlichen, leiblichen Dingen nicht mehr wachsen, sondern wir sollen wachsen zu ihm hin, zu Christus. Wer in Christus ist, wächst. Ist ganz klar. Wer nicht mehr wächst, hat sich außerhalb der Gnadenbezüge Gottes gestellt. Wir müssen das ganz klar sagen. Nicht, dass sich jemand was einbildet, weil er vielleicht vor irgendwelchen Jahren eine Bekehrung erlebt hat. Wir möchten da warnen, dass er sich in der Sicherheit wiegt, und im Übrigen das Wort Gottes nicht erfüllt. das ist auch im Akzent des Liberalismus, dass sie die Worte Gottes verdrehen, nicht wahr? Die Verdrehung, die tut sich dergestalt dar, dass man sagt, im Worte Gottes wären Widersprüche. Die sind so blind, dass sie nicht mehr gemerkt haben, dass sie der Widerspruch gegen Gott sind. Sie widersprechen Gott, also sind sie der Widerspruch. Nur in ihrer Blindheit haben sie das noch nicht gesehen. Laodicea. Du weißt nicht, dass du blind. Das ist die Blindheit. Jawohl, Kinder Gottes können blind sein über die Dinge der Arbeit des Reiches ihres Herrn, über die Dinge des Wachstümlichen allgemein. Nun, ihr nun, Geliebte, Vers 17, ihr nun, nicht wahr? Jetzt wird ein großer Unterschied gemacht. Die nun nicht die Schriften verdrehen, die nun nicht mit dem Zeichen des Verderbnisses verbunden sein sollen, ihr nun. Jetzt kommen die anderen. Was ist mit denen? Sie werden mit Geliebte angesprochen, weil sie das Wort Gottes aufnehmen. Ohne Kritik, wisst ihr? Ein Zeichen unserer heutigen Zeit. Kritik. Wisst ihr, warum die Menschen heute diese verrückten Bilder malen? Weil sie es nicht mehr können. Sie üben Kritik an dem, was Ludwig Richter tat. Nehmen sie einen Pinsel und werfen den ein paar Mal irgendwo gegen. Wir dürfen es so wörtlich nehmen. Ich möchte das hier ganz kurz mit wenigen Worten beweisen, dass es so ist. Nicht, dass wir sagen, ich wäre kunstfeindlich oder was. Ich habe mit diesen Dingen sowieso wenig zu tun. Ich hatte ein Gespräch mit einem Herrn der Stadt Frankfurt am Main, in einer gehobenen, in einer höheren Position. Das noch nicht viele Jahre her. Und er erzählte mir, dass er gerade von einem Zusammenkommen zu dieser Besprechung erschienen sei, zu der wir ihn geladen hatten. Wir hatten eine Fachbesprechung. Und er erzählte das, was ich gerade vor einer Stunde oder anderthalb Stunden ereignet hatte. Hier in Frankfurt. Da gibt es also auch Leute, die Weisheit bedürfen. Und zwar hat man von städtischer Seite eine Ausschreibung gemacht über Kunstgegenstände und man hat gewählt ein Bild eines Künstlers. Und dieses Kunstwerk kostete 25.000 D-Mark. Das hat man seitens der Stadt ausgegeben. Ich will keine Kritik hier üben über den Stadtzettel. Es geht mich nichts an. Aber eine Stadt, die voller Probleme steckt in den Dingen der Sünde, gibt 25.000 D-Mark aus für ein Bild eines Künstlers. Nun hieß es, da kommt der Oberbürgermeister und ein paar Stadträte und was da alles dazu gehört, nicht wahr? Da gehört ja immer ein ganzer Hof dazu, wenn die kommen. Und man kam und man hatte vorher die Kloben eingesetzt und der Künstler hatte noch angerufen, vielleicht sollte man doch schon mal probieren, das Bild aufzuhängen. Man hatte sich unten ein wenig verweilt. Nun kam man hoch, das Bild hing, der Künstler schaut und macht eine ganz betroffene Miene. Das Bild hängt verkehrt. Es ist, man rennt herunter und versucht, den Oberbürgermeister mit seinem Gefolge ein klein wenig nur noch aufzuhalten, bis das Bild gewendet ist. Es gelingt, Geschwister, das Ding ist gelungen, man hat das Bild gewendet, bis er heraufkam. Jetzt stand man vor dem Bild und nach der Betrachtung des Bildes ging man in einen Nebenraum und hat nun gegessen. Das gehört ja immer zur Besichtigung. Das geschieht in heutiger Zeit in Frankfurt. Aber wisst ihr, was dann geschah? Der Künstler ging nicht mit an die Tafel. Er hatte eine Entdeckung gemacht. Er suchte den Hausmeister mit zwei Getreuen. Er sollte noch zwei andere mit dazu nehmen. Das Bild hätte besser ausgesehen, wie es erst gehangen hat. Es musste das zweite Mal gedreht werden. Wenn wir Jesus nicht im Herzen haben, haben wir keinen Blick für die Dinge der Realität. Wir lassen uns betrügen vom Betrüger. Geliebte, da ihr vorher wisset, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum, das sind Irrtümer, wisst ihr? Irrtum der Gottlosen oder der Hochlosen wird übersetzt, urtextlich. Dass ihr durch den Irrtum, wisst ihr, so weit stehen die Gottlosen gar nicht von Gott weg. Die haben sich lediglich geirrt. Zwischen dem Verlorensein und dem Errettetwerden ist ein Schritt. Die Frage der Errettung ist die Frage der persönlichen Entscheidung, will ich errettet werden? Gott knüpft hier elementar an die persönliche Willensentscheidung des Einzelnen an. Das Interessante ist, wenn ich errettet sein will, brauche ich nur einen Schritt zu Jesus zu tun, weil der Herr mir in seiner Liebe und Gnade, wenn ich es aufrichtigen Herzens meine, mir sofort entgegenkommt. Die andere Seite, will ich verloren gehen, brauche ich keinen Schritt zu tun, sondern ich brauche nur so zu bleiben und weiterzumachen, wie ich es bisher getan habe. Ich kann mir also diesen einen Schritt sparen, hin zu Jesus. Dann bleibe ich im Zustand des Verlorenseins. Wir sollen nicht mit fortgerissen werden mit diesem Strudel der Moderne, der Richtungen, die heute offenbar werden in der Verleugnung seines Wortes. Damit wir nicht aus der von Gott uns gegebenen Festigkeit, wir möchten hier sagen, der Festigkeit des Glaubens an Jesu fallen. Es ist notwendig, dass wir alle Zeit in tiefer Gemeinschaft mit dem Herrn uns im Lesen seines Wortes und im Gebet gefunden werden, damit wir nicht fortgerissen werden von dem Irrtum derer, die noch nie aus dem Irrtum herausgekommen sind. Und jetzt kommt der Zustand, den wir eingangs hatten, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Wir sollen nicht stehen bleiben, wir sollen nicht rückwärts gehen. Wir könnten die Frage stellen, was ist hier, was meint hier Gottes Wort? Was sind die äußeren sichtbaren Zeichen des Wachsens zur Gnade? Was sind die sichtbaren Zeichen des Wachstums in der Erkenntnis? In der Erkenntnis Christi Jesu, die hier eingangs die Weisheit darstellt. Nichts anderes, nicht etwa eine menschliche Weisheit, sondern die Weisheit, die von oben ist, von der Gottes Wort im Neuen Testament sagt, die aufs Erste rein ist. Interessant, bitte überdenken wir die Dinge und bringen wir sie im Gebet dem Herrn, damit er uns im Gebet die Dinge öffnet, dass wir, Geschwister, dass wir im Gebet den Herrn flehentlich bitten, in den einen oder anderen Sachen des Wortes Gottes uns das Verständnis zu öffnen. Das bedarf einfach einer Gebetsmühe. Der Jesus will gebeten sein. Der Vater im Himmel will, dass wir ihn bitten. Bittet und es wird euch gegeben. Steht nicht da, es wird euch gegeben. Sondern davor steht das Bitten, das von uns seinen Kindern vorgebracht und vorgetragen werden muss. Aber nicht, um nun in großer Weisheit, in großer Erkenntnis gefunden zu werden, sondern damit wir mit der von Gott uns gegebenen Weisheit und Erkenntnis dem Herrn die Tiefe dienen können. Darum geht es. Wenn solches der Beweggrund unserer Herzen ist, er wird es geben. Er ist der Geber all dieser guten Gaben. ihm, unserem Herrn, sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit. Und da möchte ich noch abschließend etwas dazu sagen, was hier Gottes Wort meint von diesem Tag oder von der Zeit der Ewigkeit. Das ist genau das Entgegengesetzte von dem, wo wir uns heute befinden. Heute befinden wir uns in der Zeitlichkeit. Zur Zeitlichkeit gehört auch das Wesen und der Ausdruck unserer Umgebung, und das ist Materie. Zeit gibt es nur dort, wo Materie ist. Materie hat keinen absoluten Bestand, und deshalb haben wir auch im Ausdruck der Abfolge, der Zeitabfolge, die Zeit, weil sie verfliegt oder vergeht. Gott hat uns herausgerufen aus dem Nichts, aus der Materie, hat uns Leben gegeben und damit in die Zeit gestellt. Aber wir wissen, dass wir in Garten Eden versagt haben. Und dadurch ist die Sünde über uns mächtig geworden, und der Ausdruck der Sünde ist nun der Tod. Er ist der Sünde Sold. Und durch den Tod sind wir vergänglich geworden, wie die Zeit selbst. Wir sind ins Zeitliche gekommen. Das ist eine Bitternis. Und das Entgegengesetzte von Zeit ist ewig, bleibend, immer da, wie es die Eigenschaften unseres Gottes sind. Und Gott hat mit dieser Menschheitsgeschichte viel vorgehabt. 1. Mose, Kapitel 1. Gott schuf. Er wirkte 6 Tage und am 7. ruhte er von allem Werk. Dieses 7 ist dargestellt im Dienst Israel Alten Testaments. Und zwar mussten sie am 7. am Sabbattage ruhen von allem Werk. Dargestellt, nachdem wir gelesen haben, dass bei Gott ein Tag wie 1000 Jahre ist, nun in der Arbeitsgeschichte mit den Menschen über 6000 Jahre, um sie nun in die Sabbatruhe jenes 7000 Jahres des Millenniums einzuführen, um dort die Segnungen Gottes im Reiche des Friedens zu empfangen. Damit wird offenbar, dass jene Ewigkeit einen bestimmten Ausdruck hat, der nach dem 7 beginnt. Ich hoffe, dass wir jetzt, wenn wir mal etwas tiefer hineinschauen, dass wir da noch mitkommen. Ich bitte dann schon um etwas Gehör. Die Zahl 8 ist in der Zahlensymbolik die Zahl des neuen Anfanges. Merken wir uns das. Die 8 ist die Zahl, der Ausdruck, der Zahlenwert des neuen Anfangs. Der neue Anfang ist der 8. Tag, von dem lesen wir in der Bibel, im Worte Gottes viel. Der 8. Tag ist der 1. Tag der neuen Woche. Gott arbeitete 6 Tage, am 7. ruhte er von allem Werk, um nun mit diesem Neubeginn am 8. Tage anzufangen. Das Neue steht im Gegensatz zum Alten. Ich kann nur dort etwas erneuern, wo etwas Vorlaufendes alt geworden ist. Das leuchtet uns auch ein. Deshalb setzt man nicht einen neuen Flicken auf ein altes Kleid. Das heißt, Gott konnte den alten Bund nicht mehr einer Reparatur unterwerfen oder unterziehen, sondern er musste etwas Neues schaffen, das deutet hin auf die Zahl 8 des neuen Bundes. Aber diese Zahl 8 geht weiter als inhaltlich der neue Bund, denn der neue Bund vollzieht sich in der Ordnung der oder jener 7. Das Neue steht, wie gesagt, im Gegensatz zu dem, was alt geworden war. Am 8. Tag musste im Alten Testament auf die Weisung Gottes die Erstlingsgarbe dargebracht werden. Am 8. Tag. Und damit haben wir mit dieser Erstlingsgarbe ein Vorbild auf Jesus Christus, der nach Überwindung des Alten, nämlich des 7. des Sabbats, am 8. Tage auferstand und damit als jenen Sonntag den Tag des Herrn benennen ließ. Der 8. Tag ist der Sonntag, der 1. in der neuen Woche und damit der 8. der Anfang. Oder der neue Anfang. Es ist gleichzeitig die Überwindung Christi jener Vergangenheit. Der 8. Tag ist der Tag nach dem Sabbat. Das heißt also, was nach dem tausendjährigen Reich beginnt. Dieser Neuanfang nach Abschluss jener Shiva, der 7. Es ist der 1. Tag für uns in der Woche und der Wochenerste, interessant, ist der Pfingsten. Pfingsten war Ausgießung des Heiligen Geistes. Und damit wird offenbar, dass in der 8 das Zeitalter des Geistes Gottes in seiner Fülle an Menschen gemeint ist. Wir merken schon, wir kommen heraus aus der 7. Wenn wir beim Herrn sein werden, werden wir nicht mehr in der Materie gefunden, sondern im Geiste Gottes. Besitzend einen geistlichen Leib, um beim Herrn uns zu erfreuen, immer da. Wir freuen uns darauf, jetzt schon, die wir jetzt im Fleische noch sind. Auf jenen Tag, wenn unser geliebter Herr kommen wird. Er kommt, verlassen wir uns darauf. Er macht seine Verheißungen wahr, wie wir das in diesem letzten Kapitel des 2. Petrusbriefes deutlich vernommen haben. Am 8. Tag fand in Israel die Beschneidung statt. Meinen wir, das wäre von ungefähr? Meinen wir, da wären nicht gewaltige göttliche Geheimnisse Hintergrund jener Mitteilungen und Handhabungen im Alten Testament? Diese Beschneidung drückt aus, dass etwas, was der Vergangenheit angehörte, alt, ersetzt wird durch einen neuen Zustand. Wir finden das in Kolosser 2, Vers 11 bis 12, jenes Alt im Abtausch gegen das Neue. So dass wir sagen können, dass in Abraham in dir, werden durch den Glauben, den Gott dir gegeben hat, gesegnet werden, der neue Mensch der Auferstehung, hindeutend auf die Zahl des neuen Anfangs 8. Wir erkennen also verborgen jenen Neuanfang in Abraham, weil wir Kinder des Glaubens sind. Der Priesterdienst Israels begann am achten Tag. Wir lesen das in 3. Mose 8, Vers 33 oder in 3. Mose 9, Vers 1. Da wird uns mitgeteilt, dass der Priesterdienst vor dem Herrn am achten Tag beginnen musste. Damit wird offenbar, weil wir durch die Gnade und Liebe unseres Herrn Jesus Christus nun nach Offenbarung 1, Vers 5 zu einem königlichen Priestertum berufen worden sind, dass wir diesen vollkommenen Priesterdienst vor unserem hohen Priester Jesum ausüben werden in der Herrlichkeit des Himmels von der Seite des Priestertums gesehen. Wir haben einige Mitteilungen, die wir jetzt nicht näher besehen können, in der Mitteilungsgeschichte des Berges der Verklärung, während nun Matthäus und Markus, also nach 6 Tagen, das heißt sich auf den 7. beziehen. Das heißt, die menschliche Seite den Tag irdischer Ruhe, jenen Sabbat, meinen, so bezieht sich Lukas am achten Tag und damit in Verbindung mit der dort beschriebenen Auferstehung. Ist interessant. Die anderen beziehen sich nach 6, also auf die 7, und jener Lukas bezieht sich auf die 8 und bringt es aber mit der Auferstehung zusammen. Wir haben diesen Neuanfang auch im Alten Testament, während Noah mit seinen insgesamt 8 Seelen einen Neuanfang durch Gott erleben ließ. Und so haben wir in dem 8. Psalm, der 8. Psalm, in ihm kommt vor, dass es der Tag des ewigen Königreiches ist. Der 8. Psalm, lest ihn heute Abend. Es ist das ewige Königreich, das dort ausgerufen wird, im 8. Psalm. Gewaltige Zahlensymbolik auf diesen Neuanfang jener 8. Damit kommen wir zum Schluss, dass wir in diesen 7000 Jahren nun den neuen Anfang in der 8, in der Ewigkeit haben von allem Geschöpf, das im Fleische vor Gott gefunden wurde und ihm diente.
Vielleicht möchte ich doch noch ganz besonders auf den Vers 18 ein bisschen gerade Bedeutung drin legen, wie es heißt, wachset aber in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Ich würde sagen, dass dieser Vers gerade so mit einem der Kernstücke ist von den ganzen Petrusbriefe. Dass beide begnadete Gottesmänner waren, die eben von Gott jeder auf seine Art eben die Offenbarungen bekommen haben, um uns mitzuteilen, damit an jeder Rechten seiner Art gestärkt wird.
An das, was hier gesagt worden ist, noch anknüpfen. Warum ist das eigentlich so? Das, was Bruder Dietmar sagt, das fällt jedem Bibelleser auf, nicht wahr? Wenn es uns noch nicht aufgefallen ist, haben wir noch zu wenig Wort gelesen. Und zwar fällt uns auf, dass der Petrus die Dinge bringt, die der Gemeinde nichts angehen. Das Gericht, das tausendjährige Reich, die Gerichtszeichen nach dem tausendjährigen Reich, die bringt er wie niemand. Und bei dem Paulus fällt uns nun auf, er bringt das Geheimnis der Gemeinde. Und das hängt wieder zusammen mit dem Auftrag, den Gott diesen beiden Aposteln gegeben hat, Galater 2. Wenn wir Galater 2 aufschlagen, wird es uns klar in Vers 8, Vers 7 schon. Als sie sahen, dass mir das Evangelium, sagt Paulus, der Vorhaut anvertraut war, gleich wie Petrus das der Beschneidung, denn der, welcher in Petrus für das Apostelamt der Beschneidung gewirkt hat, hat auch in mir in Bezug auf die Nationen gewirkt. Petrus war vom Apostelamt der Beschneidung und die Beschneidung, die mit Händen geschieht, gilt Israel. Und deshalb hat es Gott wohlgeschienen, diesen Apostel, Petrus, dazu bestimmt sein zu lassen, die Dinge des Zukünftigen, die Israel vornehmlich betreffen, auszusprechen. Während Paulus, der Heidenapostel war, die Geheimnisse der Gemeinde kundzutun. Die beiden Dinge müssen wir uns gut merken, damit wir die Bezüge als Apostel der Heiden, Paulus, in Gegenüberstellung als Apostel der Hebräer, nun in Petrus mehr erkennen, auseinanderhalten.
Wo ich von etwas mit immer wieder überlegt habe, ist ein Wort, dass das Wort Gottes ziemlich hart ist. Und das ist das eben, wozu sie auch geschrieben sind, sie eigen verderben. Ich weiß auch nicht, wie ich das erste Mal so gelesen habe, da habe ich es nicht ganz verstanden, weil auch ein, das Wort Gottes, da sagt man bald wiederum, das ist gerade hier ein Widerspruch, weil das Wort Gottes eigentlich noch heilend wirken soll. Wir kennen das Wort Gottes eigentlich nur so daher, dass es doch eine heilsame Wirkung bringen soll für einen jeden Menschen. Und wie kann es jetzt vorkommen, dass Gott einfach sagen kann, wie es auch beschrieben ist, ihren eigenen Verderben. Und hier, glaube ich, müssen wir etwas voraussetzen, dass Gott eine Forscher aller Herzen ist. Und Gott weiß, wir müssen also ähnlich denken an die Geschichte mit Pharao von Ägypten, da heißt es auch, und Jehova verhärtet das Herz von Pharao, so dürfen wir jetzt nicht sagen, dass Gott diesem Menschenkind die Gnade verwehrte, sondern Gott weiß, was an jedem Menschen drin ist. Wir kennen diese Worte auch von Jesus, wer sagt, da er wusste, was in den Menschen war, vertraute sie ihn nicht an. Gott weiß also, was an einem lieben Menschen ist und wie er sich entscheiden wird. Und was jetzt Gott nur tut, ist das Böse, was in den Menschen ist, das ist offenbar wird, mehr nicht. Damit dieses Böse, damit der Mensch von solcher Heuchelei entlarvt wird, damit Gott auch mal in der Ewigkeit ein gerechtes Urteil sprechen kann, dadurch schlägt er sowas. Weil eben der Mensch sich doch nicht entschieden hätte und eben durch Erziehungen und ähnliche andere Dinge, erkennen die ja, jeder der Mensch steht vor dem Gut, durch gewisse Erziehungen versucht der Mensch eben sein Böses, das doch in ihm ist, hinwegzutäuschen, damit er als Guter erscheint, obwohl er ein Böser ist. Und dadurch greift das Wort Gottes ein und wie ich das so überlegt habe, da habe ich das für gut empfunden. Und da greift Gott ein und lässt es ihm nicht gelingen. Dann lässt es ihm nicht gelingen, warum nicht? Weil es nicht für echt ist, weil es Heuchelei ist, weil es Lüge ist, weil es das ist, wovon der Herr Jesus redet, dass das Diebe und Räuber sind, die versuchen, woanderswo hinüberzusteigen. Die was vortäuschen, dass sie gut sind und es doch nicht sind. Das sind welche, die versuchen, woanderswo rüberzusteigen und es sind Diebe und Räuber. Wir wissen, was mit Dieben und Räubern geschieht, gerade in der Ewigkeit. Und somit dürfen wir es so sehen, wenn Tatsache ein Mensch irregeleitet wird und dadurch vielleicht sogar noch in falsche Lehren und andere Dinge verstrickt wird, wir immer wissen, dass Gott hier nur an das Böse offenbart, was mit ihr Menschen drin ist. So sind wir Menschen. Wir dürfen nicht sagen, das ist nur ein besonders schlechter, sondern so sind wir Menschen. Was uns eigentlich bleibt, damit wir, da das Böse getötet werden kann, ist eben nur, dass eben für Jesus entscheiden und dann kann er eben dieses Böse in uns vernichten und, was wir gelesen in Johannes 3, eine Neuschöpfung machen.
18.000
Menschen, die durch die Zeit des Gerichts hindurch gerettet sind, mit denen macht Gott einen Neuanfang. Und es herrscht da sehr wenig Erkenntnis über die Dinge, auch bei den Gläubigen. Es ist hochinteressant, wie die Bibel Gottes Wort über die Dinge spricht und redet. dass ein Gericht über diese Erde geht, von dem Gottes Wort sagt, dass kein übrig gebliebener da sein wird, dass alles umkommen wird. Denken wir an Jeremia, wie er da deutlich im Kapitel 4 redet, Vers 22, da schaut man hin und sieht nun den Zustand nach dem Gericht, wie keine Menschen mehr da sind. Aber hier wird ausgeklammert jener Überrest, den Gott für seine Ziele in die Errettung gebracht hat. Diese Errettung ist gewaltig, wie er einstmals mit den 8 Seelen begann. Bei Noah, so beginnt er nun mit einer großen Schar. Sie ist uns mit Zahlen genannt. Mit diesen macht er einen Neuanfang für diese Sabbatruhe jener 1000 Jahre. Und das sind die Menschen aus allerlei Volks, aus allerlei Stämmen und Sprachen. Es sind solche, die die große Rettung erlebt haben, zubereitet durch die 2 Zeugen in Offenbarung Kapitel 11, Vers 1 bis 13. Sie nehmen das Wort an, aber es werden noch mehr zubereitet. Die übrigen erleben dann die Rettung nicht, sondern erleben den Märtyrertod. Und diese Menschen stehen unter besonderem Segen, die nun durch diese Gerichtszeit hindurch all das erleben werden. Sie stehen unter dem göttlichen Schutz und Segen, auch unter dem Gedeihen Gottes, weil Gott eine Umschöpfung vornimmt. Jesaja 35, vornehmlich. Es bricht etwas ganz Neues hervor. Wir müssen uns so vorstellen, dass es zwar noch die alten Menschen sind, im alten Fleisch, aber sie haben eine Reinigung empfangen, weil der Herr ihnen zu Herzen geredet hat. Und mit diesem Zeitalter ist auch eine neue Ausgießung verbunden und mitgeteilt. Gleichzeitig ist der Feind gebunden für 1000 Jahre, der nicht mehr Menschen verführt oder verführen kann. Deshalb wird Krankheit und Not und Sünde gebunden sein, frei gemacht die ganze Schöpfung, die nicht mehr in Geburtswehen liegt wie heute, die das seufzt. Wenn wir heute die Schöpfung sehen, ob es die ganze Tierwelt ist, ob es die Pflanzenwelt ist, jene Umweltverschmutzung ist nicht der Staub, sondern die Sünde, die diese Tiere in den Tod gerissen hat, wodurch von der Macht Gottes her eine Umschöpfung notwendig wird. Und das sind die Menschen, die dann leben und sich reichlich im Gedeihen Gottes vermehren. Und dort wird auch der Tod gebannt sein. Deshalb heißt es im Worte Gottes, dass Jünglinge, Hundertjährige, das heißt, wenn einer 300 Jahre ist, ist ein junger Bursch. Das mittlere Alter wird etwa bei 600 Jahren sein, 700. Und was darüber hinaus ist, wird dann das Alter ausmachen. Sie erleben die Fortsetzung dessen, was Gott angefangen hat im Paradiese, was durch die Sünde den Feind unterbrochen war, setzt nun Gott unter seiner Segenshand für 1000 Jahre fort. Das wird eine herrliche Zeit sein, eine wunderbare Zeit, hier auf dieser Erde. Aber ich glaube, noch schöner haben wir es, wir werden beim Herrn sein und werden mit ihm regieren. Wie lange? 1000 Jahre. Wir werden Engeln gleich unsichtbar mit dem Herrn kommen, um das Regime hier auf dieser Erde in unserer Hand zu behalten. Das ist ganz wunderbar. Dann kommen wir mal dran. Aber nicht durch unsere eigene Macht, sondern durch die Gnade und Liebe unseres Herrn Jesus Christus. Deshalb haben wir unseren Herrn so lieb, dass er uns errettet hat von dem kommenden Zorn, dass er uns erlöst hat von der Grube, hat uns ewiges Leben gegeben, und wir dürfen gleichsam mit teilhaben an den Segnungen des tausendjährigen Reiches, allerdings im Geiste, nicht von der materiell-fleischlichen Seite her. Und wir werden um unseren Herrn sein, denn hier haben wir es mit dem vollkommenen Christus zu tun, der hier herrschen wird, und wir sind dieser zukünftige vollkommene Christus, er das Haupt und wir die Glieder, sagt Paulus, von diesem kommenden Christus. Er kommt vorher, bevor er das Friedensreich aufrichtet, kommt er zum Gericht. Deshalb sind wir mit angesprochen in diesen, die da kommen mit ihm, in Offenbarung Kapitel 19 angetan, mit reiner weißer Leinwand. Dieses Weiß in Leinwand bedeutet das Zeichen der Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit, die Jesus Christus uns gegeben hat, durch die Rechtfertigung im Glauben mittels der dargereichten Gnade in der Errettung am Kreuz. Weil wir es in Anspruch genommen haben, was Jesus für uns getan hat. Deshalb lässt er uns teilhaben an den himmlischen Segnungen in allen Variationen. Nicht allein deshalb, oder nicht allein nur darin, dass wir gerettet sind, was sicherlich das Entscheidende in diesem Augenblick sein wird. Wir sind errettet und erlöst, weil wir mit unseren Sünden zu Jesus gekommen sind und durften uns überwinden hinsichtlich der Dinge, die ins Gericht kommen müssen. Aber wir freuen uns auch, dass wir nun zur Familie der Kinder Gottes zählen dürfen, durch die Gnade Christi Jesu. Wir sind Kinder des Lichts und damit auch eingetreten in die gottgemäße Erbschaft, die wir antreten dürfen durch Jesum. Wir sind die rechtmäßigen Erben des Himmels. Herrlichkeit und Gnade sind der Ausdruck unserer Segnungen, die wir vom Herrn empfangen, in himmlischer Art, während die Gläubigen des tausendjährigen Reiches wiederum irdischen Segen empfangen. Wir sehen also, dass die Gemeinde, der Leib des Christus, immer wieder die besseren Segnungen haben.